Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte mit der Relaxierung ausgeht, dann bleibt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kochbuch der Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten und für Anästhesisten. Ja, heute kommt der letzte Teil der kleinen Serie über Muskelrelaxantien. Wir haben im ersten Teil ein bisschen die Anatomie besprochen und wie das Monitoring der Relaxierung funktioniert. Im zweiten Teil haben wir so einen groben Überblick über die verschiedenen Medikamente besprochen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, geht einfach zurück, hört euch das nochmal an. Und heute geht es darum, wie können wir eigentlich diese Relaxierung wieder loswerden. Gut, jedes Muskelrelaxans hat eine gewisse Wirkdauer. Zum Beispiel Rocuronium 45 Minuten, Pancuronium 2-3 Stunden, Sugi 7 Minuten. Nach dieser Zeit nimmt die Relaxierung ab und irgendwann, wenn man lang genug wartet, ist die Relaxierung auch aufgehoben. Jetzt ist es so, dass man nicht immer so lange warten will. Entweder weil die OP halt doch irgendwie nur 5 Minuten gedauert hat statt einer Stunde, wie man dachte, oder weil die OP so lang war und man ständig Repetitionsdosen der Relaxantien gegeben hat und man dann irgendwann gar nicht mehr die Relaxierung abwarten kann, bis sie aufgehoben ist. Oder natürlich der Worst Case, man kann nicht intubieren und man möchte die Relaxierung schnellstmöglich aufheben, damit der Patient wieder aufwacht, also nicht aufwacht, sondern wieder spontan schnauft, ja, und dann aufwacht. Gut, wie macht man das? Wir haben ja schon im ersten Teil die Relaxometrie besprochen. Man sagt, ein TOF-Quotient von über 90% wird mittlerweile gefordert für die Extubation. Früher war 75% nötig oder gefordert, gewünscht. Heutzutage ist 90%, um eben Restblockaden zu vermeiden. Das ist natürlich übrigens nur, by the way, 90%, das kann man mit den Fingern nicht tasten. Da muss man dann schon die elektronische Messung benutzen. Wie kann man jetzt antagonisieren? Ja, also Suki kann man gar nicht antagonisieren, die depolarisierenden Muskelrelaxantien. Die nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien hat man zwei Möglichkeiten, um sie zu antagonisieren. Einmal kann man Cholinesterase-Hämmer benutzen. Da gibt es heutzutage zwei Stück, Pyridostigmin und Neostigmin. Ja, Pyridostigmin hat eine längere Wirkdauer, weniger Nebenwirkungen. Neostigmin geht schneller, hat aber nicht so eine lange Wirkdauer. Und es gibt ein neues Medikament, relativ neues Medikament, Sugammadex. Das funktioniert aber nur bei ganz bestimmten Muskelrelaxantien. Gut, also wie funktioniert jetzt das etwas ältere, klassischere Sache, Cholinesterase-Hämmer. Wie funktioniert es? Die hemmen die Cholinesterase, offensichtlich so, deswegen heißt es so, und damit gibt es wieder mehr Acetylcholin im synaptischen Spalt und, da es eine kompetitive Hemmung ist, verdrängt dann das Acetylcholin die Muskelrelaxantien von den Rezeptoren. So die Theorie. Funktionieren tun diese Antagonisierungen oder die Cholinesterase-Hämmer nur, wenn man mindestens 3 von 4 Reizantworten im TOF schon hat. Sonst, also tiefere Blockaden kann man nicht damit antagonisieren. Noch dazu haben diese Cholinesterase-Hämmer blöde Nebenwirkungen. Sie machen Prädikat, deswegen sollte man sie immer mit Atropin kombinieren oder zumindest gut auf den Monitor gucken. Die machen eine Bronchokonstriktion und eine Speichelsekretion Und wenn diese Medikamente aus was für Gründen auch immer zu kurz wirken, zum Beispiel bei bestimmten Antibiotika, kann das sein, dann kann es zu einer Rekurarisierung kommen, also zu einer Wiedereinsetzung der Relaxierung, was natürlich auch nicht wirklich gewünscht ist, vor allem wenn der Patient dann nicht mehr im Aufwachraum ist, wo man gescheit auf ihn aufpassen kann. Gut, Sugammadex, das Bridion, das ist ein ganz anderes Medikament. Das ist ein Saccharid aus 8 Glukosemolekülen und das enkapsuliert quasi die Moleküle der Muskelrelaxantien. Klingt total cool, funktioniert hervorragend für Rocuronium, etwas geringer für das Muskelrelaxans Vecuronium und sonst für keine, leider. Aber was der große Vorteil ist, wir verwenden ja Rocuronium für die Ileus-Einleitung, wenn es Kontraindikationen für das Suki gibt. Und man kann damit auch tiefste Blockaden innerhalb kürzester Zeit antagonisieren. Also, wenn man die volle Dosis gibt, dann kann man innerhalb von 1,5 Minuten die Wirkung von Rocuronium wieder antagonisieren. Das ist schneller als Suki weg ist. Ne? Die Dosierungen, die sind quasi abhängig von der Relaxierung. 16 Milligramm, wenn man es direkt gibt, direkt nach der Relaxierung, und dann 4 Milligramm, wenn man wenn man 1 bis 2 Twitches oder Ausschläge bekommt bei dem posttetanischen Count und 2 Milligramm, wenn man mindestens 2 im TOF schon hat. Aber das ist wirklich ein geniales Medikament. Das hat quasi eigentlich keine Kontraindikationen. Bei schwerer Niereninsuffizienz ist es kontraindiziert. Genauso ist es kontraindiziert bei kleinen Kindern bis 2 Jahre. Und bei schwerer Lebensinsuffizienz, genau, Leberinsuffizienz muss man es vorsichtig geben. In der Schwangerschaft natürlich auch strenge Indikationen, da gibt es einfach zu wenige Daten. Aber ansonsten hat es eigentlich keine großen Nebenwirkungen. Man sagt, aber da habe ich keine so richtigen Daten dazu gefunden, dass wenn man innerhalb von 24 Stunden nach der Gabe von Sugammadex wieder Rocuronium verwenden will, dass das nicht funktioniert, weil es sofort enkapsuliert wird durch das Medikament. Das ist natürlich ein Problem bei Patienten, die halt doch irgendwie eine Revisions-OP bekommen wollen. Allerdings, das habe ich jetzt nur so bei einigen Sachen gelesen, aber keine wirklichen Daten dazu gefunden. Vielleicht weiß da jemand was drüber und kann vielleicht in dieser Episode irgendwie einen Kommentar schreiben. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.